Hallo zu einer neuen Folge OMR Media. Ich bin Pia Frey und hier interviewen wir interessante Leute und Gestalter aus der Medienwelt. Heute ist das Meinolf Ellers. Wir haben uns ganz spontan letzte Woche in der New Yorker Opinory Dependance getroffen und ich habe mich sehr über die Gesprächsgelegenheit gefreut. Meinolf ist seit über 30 Jahren bei der Deutschen Presseagentur, hatte dort viele verschiedene Hüte auf und ist jetzt einerseits Chief Digital Officer und Managing Partner beim Next Media Accelerator, dem Förderprogramm der DPA für Medienstartups in der Frühphase. Und wir haben natürlich über die DPA gesprochen und darüber, welche Funktionen und Perspektiven Nachrichtenagenturen aktuell haben. Wie beeinflussen Abo-Modelle die Rolle einer Nachrichtenagentur? Wie verändern Plattformen das Geschäftsmodell? Wie verändert sich die Value Proposition für Kunden? Und zweitens, der Next Media Accelerator, ein Accelerator für Medienstartups. Welche Wetten macht man da in die Zukunft der Medien? Auf welche Geschäftsmodelle und Trendwetten setzt man im Casting der nächsten Einhörnchen? Das alles waren Themen, die wir besprochen haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Meinolf weiß viel, also entsprechend viel Spaß. Hallo Meinolf.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ich muss noch einen entschuldigenden Hinweis geben. Wir sitzen in unserem Büro, das sehr dekorative Glaswände hat, die aber nicht ideal schallgeschützt sind. Und es könnte sein, dass man hier und da Hintergrundgeräusche hört. Die werden wir aber mit bestechender Relevanz übertünchen. Meinolf, du bist seit 30 Jahren bei der DPA. Die DPA selber ist gerade 70 Jahre alt geworden. Happy Birthday an dieser Stelle. Was waren die größten internen Veränderungen, die du miterlebt hast?
Also eigentlich, und ich bin tatsächlich 35 Jahre bei dem Laden, eigentlich ist Veränderung bei der DPA eigentlich eine Konstante gewesen. Als ich kam, Mitte der 80er Jahre, da hatten wir gerade die quasi immer noch erste Generation von Computerarbeitsplätzen und zu der Zeit wurde in Zeitungsredaktionen noch überwiegend mit Schreibmaschine gearbeitet.
Welches Jahr war das so?
Also ich bin bei DPA am 01.01.85 angefangen. Und eigentlich gab es danach ständige Technologiesprünge. Das hatte einmal mit der Marktentwicklung zu tun. Also da kam der private Rundfunk, dann kam das private Fernsehen. Wir mussten uns sozusagen immer wieder neu einstellen. Und was für mich auch sehr bedeutsam war, war dann Mitte der 90er Jahre, dass das Internet für unsere Medienkunden plötzlich eine große Relevanz bekam und wir als DPA, als ihr wichtigster Service Provider, uns darauf einstellen mussten zu sagen, ja, was machen wir jetzt eigentlich und was liefern wir denen und wie verdienen wir vielleicht auch an der Wertschöpfung, die dort entsteht. Und ja, das waren immer Veränderungen. Sicherlich so äußerlich gesehen, eine der größten Veränderungen in diesen Jahren war die Entscheidung, die DPA nach damals fast 60 Jahren, an einen zentralen Ort zu bringen. Weil wir hatten über 60 Jahre die Wortproduktion in Hamburg.
Wortproduktion ist viel schöner.
Nennen wir es mal die Ticker-Produktion. Also die Ticker-Produktion war in Hamburg konzentriert. Und der ganze Bildbereich, der für DPA immer schon wahnsinnig wichtig war, war zentral in Frankfurt. Und dann hatten wir auch große Ressourcen in Berlin. Und dann war irgendwann die Frage, müssen wir das nicht mal alles zusammenbringen?
Das war organisch so gewachsen, dass es sich
ja, das hatte einen ganz witzigen Hintergrund. Als die DPA 1949 gegründet wurde, als die fusionierte Agentur der drei Agenturen der westlichen Besatzungszonen. Jede dieser Besatzungszonen und Besatzungsmächte hatte eine eigene Nachrichtenagentur. Und dann mit der Gründung der Bundesrepublik hat man dann im Sommer 1949 diese drei Agenturen zusammengebracht. Aber nur von Frankfurt aus und vom Frankfurter Hauptbahnhof aus konnte man noch am gleichen Tag Fotos sowohl nach Hamburg wie nach München bringen.
In den Zug geben,
mit Kurieren. Nein, weil damals gab es noch keine elektronischen Übertragungswege für Fotos. Das kam erst im Laufe der 50er Jahre. Und also insofern musste die Bildoperation nach Frankfurt sicherlich hat auch eine Rolle gespielt, vermute ich mal heute, dass es zwischen den Engländern und den Amerikanern ein ständiges Hin und Her gab, wer denn nun was zu sagen hat und wer dieser DPA seinen Stempel aufdrückt. Und Hamburg war natürlich...
Welche Besatzungsmacht den Stempel aufdruckt?
Also nein, die Engländer und die Amerikaner hatten jeweils durchaus dezidiert unterschiedliche Vorstellungen davon, wie so eine Nachrichtenagentur eines freien, demokratischen Deutschlands auszusehen hat.
Okay, ja.
Und die Engländer saßen in Hamburg und die stellten sich vor, dpa muss wie Reuters sein. Und die Amerikaner saßen in Frankfurt und die dachten, das beste Modell für eine dpa ist die AP. Und beides war natürlich für die dpa richtig, aber bis da der richtige Weg gefunden war, vermute ich mal von heute, hat es da auch einiges hin und her zwischen den beiden Besatzungsmächten gegeben. Und vielleicht war die Entscheidung dann zu sagen, Bild ist in Frankfurt und Text ist in Hamburg auch so ein bisschen der Versuch eines Kompromisses an der Stelle.
Sau interessant. Kannst du nochmal aber ganz basic beschreiben, was die Funktion und Aufgabe einer Nachrichtenagentur ist?
Also Nachrichtenagenturen sind eine Entwicklung, die Mitte der 90er Jahre, der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden ist, im 19. Jahrhundert. Und das verbindet sich alles sehr stark mit einem Startup-Gründer. Und dieser Startup-Gründer hieß Julius Reuter, kam aus Kassel und hatte damals zuerst entdeckt, dass man ja mit Brieftauben Nachrichten übermitteln kann. Und dann kam irgendwann, man kann fast sagen, es war wie der Einzug des Internets, kam die Fernschreibtechnologie. Entlang der Bahnstrecken hat man Fernschreibmasten gehabt und konnte darüber Nachrichten übertragen.
Und wohin übertragen? Also von welcher Instanz zu welcher Instanz?
Also zunächst mal schlicht von A nach B. Ja, also du konntest eben zwischen Fernschreibämtern, konnte man eben sozusagen Fernschreibnachrichten übertragen. Und natürlich kamen dann irgendwann Menschen auf die Idee zu sagen, wie kann ich denn damit relevantes Wissen schneller verfügbar machen und Wettbewerbsvorteile erzeugen? Also deswegen, das Erste, was damals übertragen wurde, waren Wirtschaftsnachrichten von Börsen und Märkten, also was weiß ich, wie sind die heutigen Notierungen für Schweinefleisch, für Getreide, für Stahl. Und wenn ich diese Daten früher hatte als andere, konnte ich mir damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Das hat der Julius Reuter erkannt.
Also die wurden schon auf diesem Weg Nachrichtenredaktionen zugetragen? Oder wer waren die Adressaten?
Die Medien spielten dafür erstmal noch gar keine Rolle. Okay. Es war die Wirtschaft und es waren die Herrschenden. Denn natürlich militärische und politische Informationen konnte man natürlich damit auch sehr viel schneller übertragen. Aha. Das heißt also, die Bismarck-Regierung in Berlin fand das, was Herr Reuter machte, natürlich auch verdammt wichtig.
Also der Vorteil war Tempo und Kuration wahrscheinlich auch.
Erstmal nur Tempo. Am Anfang ging es vor allen Dingen um Daten, dass dann eben tatsächlich daraus dann auch journalistischer Nachrichteninhalt wurde, das kam später. Aber natürlich mit den großen geschichtlichen Ereignissen der Zeit, also der Deutsch-Französische Krieg 1870, 71, das waren alles schon Ereignisse, bei denen die Agenturtechnologie, das Agenturwesen schon eine große Rolle spielte. Und die Julius Reuter ist dann nach London gegangen, weil dort, das war der wichtigste Finanzplatz in Europa, und wir wissen alle, was aus Reuters dann geworden ist, nämlich die größte und erfolgreichste Wirtschaftsagentur der Welt. Und in Berlin hat dann jemand anders diese Idee aufgenommen, nämlich der gute Herr Wolf, und der hat das Wolfsche Telegrafenbüro gegründet. Und das wurde dann zu der großen deutschen Agentur, der preußischen Agentur. Und es gab dann tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts weltweit eine Kartellregelung zwischen der deutschen Agentur Wolf, dem Büro Avance Savas, das ist heute die AFP in Frankreich, und den Amerikanern. Die haben sich tatsächlich damals die Nachrichtenwelt aufgeteilt. Und so wichtig war zu der Zeit diese neue Technologie. Also man kann es wirklich tatsächlich mit dem, was wir mit der Digitalisierung und dem Internet erlebt haben, seit Mitte der 90er Jahren vergleichen. Es war genauso Pioniere, Gründer. Und vielleicht noch der Satz, und dann hat es eben nicht lange gedauert, bis sich rund um die Pressefreiheit, die Ende des 19. Jahrhunderts in Preußen Einzug hielt, und der gleichen Entwicklung auch auf dem Kontinent, dass dann eben auch diese Art des Journalismus, des Nachrichtenjournalismus auch zu einem wichtigen Bestandteil der entstehenden freien Presse wurde.
Und jetzt nochmal fast forward, jetzt aktuell eure Funktion oder die Funktion von allem von AP bis Reuters, bis AFP, was ist jetzt eure Funktion in der
Also das ist wirklich sehr interessant. Es gibt im Nachrichtenjournalismus seit Ewigkeiten den Satz, be first, but first be right. Und dieses be first hat natürlich für Agenturen immer eine ganz große Rolle gespielt seit den Tagen von Julius Reuter, nämlich, dass wir über Generationen immer einen Vorsprung hatten, was Wissen und Information anging. Wir waren die sogenannten Schleusenwärter. Das heißt, bis noch in die 90er Jahre rein hieß es immer, wenn DPA das nicht gemeldet hat, kann es eigentlich gar nicht passiert sein. Und wir haben unsere Nachrichten zuerst an die Redaktionen gegeben, die Redaktionen haben es weiterverarbeitet und dann ging es irgendwann in die Öffentlichkeit. Heute hat sich das komplett ins Gegenteil verkehrt. Heute haben wir einen amerikanischen Präsidenten, der hat schlecht geschlafen und sitzt in seinem Bett und sagt, jetzt will ich die Welt mal mit einigen Tweets beglücken.
Ihr seid keine Gatekeeper mehr.
Wir sind keine Gatekeeper mehr, wir machen kein Agenda-Setting mehr, sondern wir machen heute etwas anderes, das dafür viel, viel wichtiger geworden ist, nämlich das in be first, but first be right. Das Right ist inzwischen das Entscheidende. Das heißt also,
Fact-checking.
Verifizieren und Fact-checking. Wir haben inzwischen bei DPA jetzt seit 2-3 Jahren einen Chief Verification Officer mit einem eigenen Team, die nichts anderes machen als nur Inhalte bewerten, die Quellen auf, kann das stimmen, kann das nicht stimmen, ist dieses Foto vielleicht manipuliert worden. Also das bekommt einen immer, immer größeren Stellenwert. Hat eigentlich schon bevor wir über Fake News gesprochen haben, schon begonnen. Aber
genau, wann
jetzt
hat dieser,
super wichtig.
Wann hat dieser Shift stattgefunden? Wann habt ihr gemerkt, dass Twitter eigentlich auch ein sehr funktionaler DPA-Ticker ist für viele Redaktionen oder Redakteure? Und wann habt ihr diesen Shift zur Verifizierung und zu dem Be Right vollzogen?
Also das hat natürlich auf der einen Seite mit Entwicklungen auf dem Markt zu tun, aber auch ein bisschen was auch mit unserer Entwicklung. Ich erwähnte vorhin, 2010 haben wir die DPA nach Berlin gebracht, haben den größten Newsroom Europas dort gebaut und alle Einheiten dort zusammengezogen. Und
sprich mit wie vielen Redakteuren?
In Berlin sind wir auf knapp 3000 Quadratmeter mit so rund 300 Redakteuren. Und damals kam Wolfgang Büchner neu zu uns als Chefredakteur von Spiegel Online. Er war der erste Chefredakteur, der dezidiert einen digitalen, professionellen Hintergrund hatte. Und bis zu dem Zeitpunkt war die DPA digital schon gut unterwegs. Aber das haben wir über eine Tochterfirma geregelt. Der Christoph Dernbach und ich haben seit Mitte der 90er Jahre die DPA Infocom aufgebaut. Damit waren wir eigentlich bei allem, was passierte, gut dabei. Aber wir waren sozusagen ein Satellit. Und
das heißt sozusagen, was war eure Rolle?
Alles, genau. was digital interessant war, das Produzieren zum Beispiel von multimedialen Nachrichtenfeeds, die unsere Kunden direkt auf ihre Webseiten bringen konnten. Da waren wir die ersten weltweit, die sowas entwickelt haben.
Okay, in den Inhalten, die DPA euren Kunden bereitstellt,
genau.
Habt ihr so den digitalen...
Wir haben uns um die neu entstehenden digitalen Kundensegmente und den digitalen Markt gekümmert und dafür Produkte gemacht. Aha. Und also wir waren Satellit und das Mutterschiff war nach wie vor ganz klassisch und guckte auf Print und guckte auf Radio und Fernsehen. Und mit dem Umzug nach Berlin kam der große Paradigmawechsel, die DPA produziert multimedial und wir ich würde nicht sagen Digital First zu dem Zeitpunkt, aber wir zumindest wurde digital zu einem Kernbestandteil der eigentlichen DPA. Und da mit diesem großen Shift wurden wir dann eben auch, wurde sozusagen das alles Digitale, Social Media, wurde alles Teil der Newsroom-Routine. Und wir wurden einfach viel, viel schneller darin, auch mit den geeigneten Leuten, solche Themen frühzeitig aufzugreifen, auch früher als unsere Kunden, sie auszuprobieren und unseren Kunden auch zu sagen, hey, wollen wir damit mal was ausprobieren? Also Live-Blogging ist zum Beispiel so ein Beispiel. Haben wir irgendwann um 2010, 2011 angefangen, weil ein, zwei andere Agenturen weltweit damit gute Erfahrungen gemacht hatten und haben aber dann aus dem...
Also so Live-Ticker? Oder?
Ja, die man aber automatisch auf der Seite einbindet mit einem Embed-Code.
Ja.
Also wenn wir ein Live-Ereignis haben, was weiß ich, in den letzten Jahren immer wieder große Anschläge, dann können unsere Kunden quasi innerhalb von Sekunden diesen Embed-Code auf ihre Seite einbinden und dann tickert dort die DPA für sie. Und sie tickert nicht nur mit... den eigenen Inhalten, sondern sie spielt auch rein, was derzeit in Social Media und anderen Quellen dort passiert. Also in dem Moment wird die Seite unseres Kunden wie ein Live-Newsroom, bei dem die User mittendrin sind.
Und der Newsroom selber muss nicht schwitzen darunter.
Nee.
Und aber was ist jetzt sozusagen in dem Content-Portfolio, was sie anbietet? Was Bilder, Wortproduktion, also Texte, interaktive Grafiken, Live-Ticker und wahrscheinlich noch vieles mehr beinhaltet. Was ist da das wichtigste Content-Produkt in diesem Portfolio? Also worauf können eure Kunden nicht verzichten?
Das ist ein guter Punkt, weil sich das gerade, glaube ich, massiv verändert. Natürlich ist richtig, unser News-Portfolio, die unabhängigen, in DPA-Qualität geschriebenen und verifizierten Nachrichten bleiben das Herzstück. Davon bin ich fest überzeugt. Aber es ist etwas Neues dazugekommen. Und das hat zu tun mit der extrem schwierigen Lage, in der sich die, ich sag mal, die etablierten Informationsmedien befinden. Wir wissen alle, die Printauflagen rauschen runter, die digitalen Anzeigenerlöse gehen vor allen Dingen an die großen Plattformen. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, im Moment gibt es eine gewisse Ratlosigkeit bei den großen Medienhäusern, was denn ihre Rolle ist und ob sie die nächsten 20 Jahre noch überleben werden. Und das hat für uns ganz tiefgreifende Konsequenzen, weil das, was jetzt derzeit zum Beispiel bei den Zeitungen passiert im Digitalen, ist ein verzweifelter Versuch, Menschen in eine loyale Kundenbeziehung zu bringen und davon zu überzeugen, dass man auch digital für Inhalte zahlen muss und gerne zahlt.
Also ein Abo abzuschließen.
Ein Abo abzuschließen oder was auch immer uns sonst noch für Alternativen einfallen, aber jedenfalls das, was bei Spotify und Netflix funktioniert, doch irgendwann auch auf Qualitätsjournalismus hinzukriegen. Und wir sehen glücklicherweise, dass uns hier die New York Times beispielsweise oder das Wall Street Journal vormachen, dass das geht. Noch besser finde ich eigentlich fast, was den Skandinaviern da gelingt zurzeit, also Schibsted in Norwegen und Schweden beispielsweise. Und das hat ganz viel mit Inhalten zu tun.
Ja.
Weil wir, und mit Big Data. Wir können plötzlich jetzt sehen, welche Inhalte erreichen welche Menschen in welchem Kontext.
Aber dazu habe ich genau eine Frage. Also wenn ich jetzt ein Verlag bin, der seinen kompletten strategischen Fokus auf Abos setzt und auf eine Paywall, wo bestimmte Artikel hinter dieser Paywall stehen, dann ist ja meine Frage, wie kann ich einzigartige Inhalte produzieren, die User dazu bringen, hinter diese Paywall zu gehen und ein Abo abzuschließen. Und diese Einzigartigkeit steht ja im Kontrast zu diesem nachrichtengetriebenen Vollsortiment, was ihr anbietet, womit viele Verlage in der Vergangenheit ja ihre Reichweite auch gemacht haben. Und ich selber habe sozusagen im Newsroom auch viele Textbausteine 1:1 von euch in Artikel kopiert, einfach damit man die News auf der Seite hatte. Und wenn aber meine Ambition ist, ich möchte einzigartigen Inhalt, der nur für meine Marke pierfrei.de steht, produzieren, dann brauche ich ja euch nicht, oder?
Also zunächst mal brauchst du ja dann trotzdem verifizierte Inhalte. Wenn du sie nicht selber produzieren kannst, ist es gut, wenn du einen Partner hast, der die Dinge, die wichtig sind, für dich verifiziert, frei Haus liefert, damit du dann zum Beispiel auch damit weiterarbeiten kannst. Das Interessante ist aber, wenn wir uns anschauen, die Frage, ob Menschen bereit sind, Abos abzuschließen, hat vor allen Dingen damit zu tun, nicht mit Einzigartigkeit unbedingt, sondern zunächst mal mit Relevanz. Und das ist für jeden Menschen was anderes. Und die dpa hat zum Beispiel schon Mitte der 90er Jahre eine große eigene Redaktion für den Bereich Ratgeber- und Serviceinhalte aufgebaut. Das haben wir ursprünglich getan, weil die Zeitungen für diese ganzen Ratgeberseiten zusätzliche Inhalte haben wollten, weil das interessante Anzeigenumfelder waren. So, also hatte eigentlich eine klare Printmotivation. Jetzt stellen wir aber fest, dass diese Ratgeberinhalte in den sogenannten Conversion-Strategien von Medien, also wie konvertiere ich einen Menschen, der ein kostenlos User ist, in eine Registrierung und dann in eine Bezahlbeziehung.
Also ich bin dafür bereit zu zahlen, wenn mir Spiegel erzählt, wie ich meine Rückenschmerzen loswerde.
Wenn du eine junge Mutter bist und hast zwei Kinder und die liegen beide mit Fieber im Bett und du suchst ein gutes Hintergrundstück über die besten Tipps gegen Grippe, dann kann es eben durchaus sein, dass deine Medienmarke an der Stelle für dich der vertrauenswürdigste Ansprechpartner ist. Und der Inhalt kann in dem Fall von dpa kommen.
Würdest du dann sagen, auf die vorige Frage, was ist der wichtigste Content-Typ in eurem Portfolio? Sind das diese nicht nachrichtengetriebenen, konvertierungsstarken Inhalte? Oder was ist aktuell die Nummer 1?
Sagen wir mal, die dpa hat zwei Aufgaben. Das eine ist eine öffentliche. Das heißt, dort geht es darum, dass wir das, Wolfgang Büchner hat mal gesagt, das Wasserwerk der deutschen Medien sind. Wir sind das Informationsrückgrat für die deutschen Medien. Und da geht es ganz klassisch, wie seit 180 Jahren, um Schnelligkeit, um Richtigkeit und so weiter. Das Zweite ist aber, wir sprachen ja vorhin über die Entstehung der dpa und das amerikanisch-britische Modell, wir sind eine Genossenschaft. Die dpa gehört 180 deutschen Medienhäusern. Und eine Genossenschaft ist dazu da, dass es allen Genossen, die da drin sind, gut geht. Also haben wir den Auftrag, dazu beizutragen, dass unsere 180 Gesellschafter möglichst auch mit unserer Unterstützung einen Weg in die digitale Zukunft finden. Und das kann etwas anderes bedeuten. Und da sagen wir, das ist ein zweiter Auftrag, der dann, wenn wir überlegen, welche Inhalte wir wie aufbereiten, auch bedeutet, dass wir dort auch manches zusätzlich und anders machen müssen. Aber beide Aufträge, glaube ich, sind wichtig.
Und dann, was wäre, wenn jetzt die großen Ambitionen von den großen Plattformen, nämlich exzellent auch in Fact-Checking zu werden, also in Validierung von Inhalten, die auf der Plattform Twitter oder Google zu finden sind, wenn die jetzt richtig gut da drin werden, dann ist ja doof, ne?
Naja, also wir arbeiten mit all denen zusammen.
Ja.
Und wir arbeiten auch für die zum Teil. Und das ist auch gut so, weil ich denke, dass wenn Google und Facebook an der Stelle smart sind, sie auch verstehen, dass sie eine Riesenverantwortung haben, dieses gewachsene Medienökosystem nicht zu zerstören. Und die Gefahr ist groß. Ich denke vor allen Dingen, in den letzten Jahren haben wir gesehen, wie schnell, oder sagen wir es so rum, dass die Plattform manchmal selber überrascht zu sein scheinen, was sie da eigentlich anrichten mit ihrer Power. Und das war in den letzten Jahren nicht immer konstruktiv und positiv, was dabei rausgekommen ist. Und wir sehen viele politische Verwerfungen weltweit, die wir ja direkt zurückführen können auf Effekte, die mit den sozialen Plattformen zu tun
haben. Und wie helft ihr denen da oder wie arbeitet ihr zusammen?
Also es ist zum Beispiel bekannt und kommuniziert, dass wir für Facebook Fact-Checking machen. Wir arbeiten mit Google an verschiedenen Stellen zusammen, wo es auch um verschiedene Formen von Fact-Checking geht. Also meine Hoffnung ist, dass das am Ende des Tages beiden Seiten dient, also dass auch unsere Mediengesellschafter und das Medienökosystem da wirklich was davon haben und dass es ihnen hilft, eine gesicherte Zukunft in dieser Welt.
Besteht eine Möglichkeit, dass das zu eurem Kerngeschäft wird, das für die, also euer Fact-Checking für die Plattform zu machen und nicht mehr für Direktkunden?
Also ich will das jetzt mal nicht auf die dpa alleine beziehen, sondern auf die Nachrichtenagenturen generell und diesen Typus von Medienmodell. Wir arbeiten nicht nur für Medien, sondern auch das ist wie seit Julius Reuter und dem Wolfschen Telegrafenbüro. Die dpa zum Beispiel arbeitet, ist Lieferant für praktisch alle deutschen Großunternehmen.
Also für Content-Marketing, für PR-Content?
Vor allen Dingen für Informationsmanagement.
Mhm.
Also
heißt?
Das heißt zum Beispiel, dass ein deutsches Automobilunternehmen von uns ein vorselektiertes Nachrichtenangebot bekommt über Märkte, über Wettbewerber, über die Eigendarstellung in der Öffentlichkeit. Und das ist auch dort gilt, die dpa wird wahrgenommen als jemand, der eben allerhöchsten Verifizierungsansprüchen genügt. Und was für die Öffentlichkeit an der Stelle gilt, gilt dann eben auch durchaus für Unternehmen, für Parteien, für Organisationen. Der dpa kann man trauen. Die dpa hat Mechanismen, bei denen sie dreimal hinguckt. Und wenn irgendetwas sich als falsch erweist, ist die dpa auf die erste, die das erkennt und das dann auch thematisiert.
Das heißt, welche Kundengruppe ist für euch am relevantesten für den Umsatz? Also wo kommt das meiste Geld?
Das dürfte, ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber das dürfte sich inzwischen auf so ein 50-50-Niveau zu bewegen.
Aha.
Das heißt also, der Umsatzanteil, den wir mit dem Mediengeschäft machen, der geht wahrscheinlich tendenziell eher ein bisschen zurück.
Manolf, anderes verwandtes Thema. Du bist ja gar nicht in dem dpa-Mutterschiff. Du bist gar nicht mit diesen mit der Wortproduktion und Bildproduktion etc. Jeden Tag beschäftigt, sondern seit 2015 in Hamburg mit dem Next Media Accelerator. Ich glaube, ich war auch schon mal da. Mit dem ihr eine 6-monatige Wachstumshilfe für Medien-Startups im Frühstadium anbietet. Warum macht die dpa das?
Es hat viel mit dem zu tun, was ich vorhin erzählt habe, mit diesem, dass wir die gemeinsame Plattform von immerhin 180 führenden deutschen Medien sind, von ARD und Axel Springer bis zu Regionalzeitungen und lokalen Radios. Und wir gucken natürlich immer an der Stelle, wie können wir Wert schaffen für unsere Gesellschafter. Und ich meine, du selber als erfolgreiche Gründerin weißt ja, wenn wir digitale Transformation der Medien voranbringen wollen, dann sind Startups und Gründer da drin ein ganz wichtiges Element, ein Treiber, ein Katalysator. Und wir haben uns 2015 vorgenommen zu sagen, Startups aufzubauen, Startups zu entwickeln, ist ein Hochrisikogeschäft. Viele, viele scheitern. Und warum legen wir das dann nicht auf die Schultern der DPA, die ja sozusagen für alle steht. Und das ist von vielen sehr gut angenommen worden. Wir haben dann 2015 mit 10 Investoren mal gestartet. Da waren gleich Axel Springer, Gruner und Jahr, Spiegel, Zeit und andere dabei. Und 2 Jahre später, als dann der erste Fonds aufgebraucht war, haben wir dann 30 Investoren gewonnen, die uns so viel Geld anvertraut haben, dass wir damit bis 2022 dieses Programm fortführen können. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt für uns ist nicht wie beim klassischen Fonds die Verzinsung des Kapitals unserer Investoren. Das ist auch wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist uns, vor allen Dingen der DPA als Initiator, dass wir immer wieder Impulse geben, die unseren Gesellschaftern helfen, schneller durch die digitale Transformation zu kommen.
Ah, okay, interessant. Fragen dazu habe ich. Aber erstmal, was ist der Deal mit euren Portfolio-Startups? Die kriegen 6 Monate Office-Space, Mentoren-Netzwerk, Beratung und
Das gesamte Programm eines Accelerators. Wir haben 3 Optionen. Du kannst bei uns neben dem Programm 50.000 Euro bekommen und gibst dann 10% Equity an der Company, an den Accelerator ab. Dann gibt es die kleine Variante, 25.000 Euro und 5%. Und dann gibt es, und das ist für etwa 10% der Startups, die zu uns kommen, immer interessant, eine Option, dass wir gar kein Geld geben, du nur das Programm mitmachst und nur 3% an deiner Company abgibst. Das ist vor allen Dingen interessant für junge Firmen, die schon relativ weit sind, aber aus kleineren und mittelgroßen Märkten kommen. Wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit den skandinavischen Ländern zusammen oder mit den baltischen Staaten. Und dort ist oft so, gutes Team, gute Idee, aber in ihrem eigenen Markt schaffen sie nur eine Handvoll Kunden, mehr gibt es da nicht. Und wenn sie wachsen wollen, müssen sie in den größten Medienmarkt Europas und den öffnen wir. Und das ist eigentlich vielleicht das wichtigste Element im NMA, neben dem ganzen Programm und dem Mentoring und dem Netzwerk, letztlich der Zugang zu diesem immer noch großen und vergleichsweise gesunden europäischen Medien- und Werbemarkt.
Und du sagst, also Medien-Startups sind ja aus einer VC-Perspektive nicht der heißeste Scheiß, aber du sagst, euer Ziel mit den ist auch gar nicht, die alle zum 100-Millionen-Exit zu treiben. Was ist der ideale Weg eines eurer Portfolio-Startups, den sie von Eintritt in den Accelerator bis 5 Jahre danach nehmen?
Also ich nehme mal 2 Teams raus, wir sind jetzt bei 60 Teams im Portfolio, und also Unicorns, wie man sie hier in den USA und in New York heranzieht, mit dem US-Markt im Rücken, die kriegen wir in Europa selten hin. Ich meine, ihr seid ja mit Opinory schon eines der erfolgreichsten Medien-Startups, aber das sind ja Ausnahmen. Also 2 Firmen bei uns aus dem Portfolio, Content Flow und Spectrum, beide aus Berlin. Die Contentflow-Leute machen eine Videoinfrastruktur, wo ich sozusagen meine Live-Video-Events managen kann. Damit hat schon ARD aktuell gearbeitet, damit arbeiten die Online-Marketing-Rockstars, die E-Sports-Liga ISL arbeitet damit. Und die Jungs sind richtig klasse. Sie sind inzwischen mit einem Büro hier in New York, so wie ihr es auch gemacht habt. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Fingerzeig. Ein Medien-Startup, das es schaffen will, und schaffen heißt, eine anständige Folgefinanzierungsrunde hinlegen und eigenständig im Markt wachsen. So ein bisschen eher deutsches Mittelstandsmodell als Wall Street, würde ich sagen. Also wenn du da hinkommen willst, dann ist eine Präsenz in den USA und die Möglichkeit, auch in den USA Kunden zu überzeugen und zu gewinnen, tatsächlich, sagen wir mal, das ist der 4. Stern auf der Schulter. Wenn du das gepackt hast, würde ich sagen, dann sieht es richtig gut aus. Aber ich spreche hier von einer Basis von 60 Teams, die wir bislang hatten. Da muss man dann fairerweise schon sagen, von den 60 sind inzwischen 10% nicht mehr vorhanden, weil sie irgendwann aufgeben mussten. Es gibt neben den beiden, die ich genannt habe, nochmal weitere 5, 6, 7, von denen ich sagen würde, die machen ihren Weg. Aber dazwischen gibt es eben auch einige, von denen man sagen muss, die sind oft in so einer Stagnationsphase. Und da merken wir eben auch, dass Deutschland, Europa jetzt nach wie vor immer noch nicht die beste Startup-Kultur hat. Denn da wäre, glaube ich, noch sehr viel mehr möglich.
Aber die Kalkulation ist, auch wenn ihr nicht Exit und Million-Dollar-Baby getrieben seid, die Kalkulation ist schon, dass in euren Beteiligungen zwischen 3 und 10% eine bestimmte Anzahl weiß nicht, wie viele ihr mit wie vielen ihr da kalkuliert, so erfolgreich werden, dass es sich am Ende für euch auszahlt, ne?
Natürlich. Also das liegt unserem Modell zugrunde und natürlich unsere Investoren wollen auch nicht hören, dass wir tolle Ideen da an den Start gebracht haben, aber nichts davon hat sich am Markt durchgesetzt und sie können ihr eingesetztes Kapital vergessen. Das geht ja auch nicht. Also insofern die Investment Performance als Fonds, die müssen wir schon auch bringen, aber wir haben in Hamburg nach unserem Modell auch einen Next Commerce und einen Next Logistic Accelerator. Und da kann man sich natürlich ausmalen, dass im Bereich Handel und E-Commerce es einfacher ist, Teams auf eine Flughöhe zu bringen, bei der dann tatsächlich auch signifikante Summen zurückfließen, als in einem kriselnden Medien- und Werbebereich.
Und du sagst, dass ein Sekundäreffekt sein soll, dass durch die Zusammenarbeit mit traditionellen Medienhäusern die besser, flexibler, agiler und schneller werden durch die Zusammenarbeit mit Startups, die all das hoffentlich erfüllen. Also wenn du, ihr seid selber ein Inhouse, DPA-Inhouse-Startups, ihr helft Startups mit Medienunternehmen zusammenzukommen, um die besser zu machen. Wie spiegelt sich das zurück in die DPA? Also wie viel flexibler, agiler, schneller ist die DPA geworden durch dieses Beiboot, das ihr gebaut habt?
Also ich bin ja nicht nur Managing Partner beim Next Media Accelerator, sondern mit 50% auch weiterhin Chief Digital Officer bei der DPA. Und dass mir die DPA das ermöglicht hat, das war schon sehr wichtig, weil ich mit der Position natürlich auch die Effekte des NMA, die für die DPA wertvoll sind, immer wieder in die Organisation tragen kann. Und das hat ganz praktische Auswirkungen, dass wir zum Beispiel mit jedem neuen Badge, also mit jeder neuen Startup-Klasse, unter anderem nach Berlin in den Newsroom gehen und der Newsroom-Mannschaft zeigen, was diese Teams können und gemeinsam überlegen, ob man das nicht in einem Pilotprojekt mal gemeinsam ausprobiert, was sie da machen. Wir nennen das Easy Testing beim NMA. Und diese Easy Testing-Geschichten sind für beide Seiten, für die Startups und für die Medien extrem wichtig. Und insofern, was hat die DPA davon? Auf der einen Seite selber Zugang zu Startup-Innovation mit der Möglichkeit, die davon auszuprobieren, die wir für relevant halten. Auf der anderen Seite natürlich der gleiche Effekt für unsere Gesellschafter und Medienkunden und Medienpartner, denen wir natürlich auch den Zugang zu diesen Startups eröffnen. Und das Easy Testing ist natürlich eines, ein Modell, das wir genauso mit den Medienhäusern machen. Also da gibt es dann Zeitungsverlage, die laden beispielsweise mal eben aus so einem Batch 2-3 Teams ein, machen mit denen ganztägige Workshops und hinterher gibt es tatsächlich konkrete Projekte. Und wenn die Projekte gut laufen, auch die ersten echten Verträge, die das Startup natürlich dann wieder in eine viel bessere Position bringen, wenn es um die Folgefinanzierung geht. Mhm. Und ich meine, du weißt ja selbst, Opinory ist ja ein gutes Beispiel dafür. Wir sind in Deutschland als Medienmarkt, selbst wenn wir unter Einrechnung von Österreich und der Schweiz sagen, wir sind ein 100-Millionen-Sprachenmarkt, dieser Markt ist immer noch zu klein, um zum Beispiel sogenannte B2C, also Business-to-Consumer-Geschäftsmodelle im Medienbereich zu etablieren. Kriegen wir nicht hin. Der Markt gibt das nicht her. Also glauben wir, dass sogenannte B2B-Modelle, also das Startup kooperiert im Markt mit etablierten Medienplayern und verdient darüber seine Umsätze, dass das für beide Seiten viel erfolgreicher ist. Und da haben wir gute Beispiele.
Was sind aktuell in der Auswahl eurer, ich weiß nicht, wie ihr sie nennt, Batches oder Portfolios oder Jahrgänge, was sind da aktuell die Wetten, die ihr in die Zukunft macht? Also man wählt die ja aus, danach basiert auf den Annahmen, die man trifft, wo der Markt hinläuft. Und welchen Fokus habt ihr da gerade?
Ich nehme mal zwei Beispiele. Das eine ist, ich habe ja vorhin erwähnt, wie wichtig da draußen im Moment das Thema digitale Vertriebserlöse für Medien ist. Also kriegen wir die Menschen in irgendeine Form von Abo, dass sie zahlen für Journalismus. Jedes Startup, das dazu was beitragen kann, hat derzeit überall offene Türen. Ganz aktuell in unserem laufenden Badge, auch wird auch hier in New York sein, ist Lütt aus Norwegen. Die haben eine Plattform gebaut zur Distribution von Podcasts als Premium-Content. Und ihr erster Kunde ist nun ausgerechnet Schibsted in Norwegen, die damit arbeiten. Und das ist natürlich super. Da hören natürlich deutsche Verleger sofort hin und sagen, Mensch, haben wir nie drüber nachgedacht, dass in jüngeren Zielgruppen Premium-Podcast ein Bezahlinhalt sein kann. Wie machen wir das? Und Lütt sagt, geht nicht zu Spotify und zu Apple, sondern habt eure eigene White-Label-App und bindet darüber die Menschen und baut ein eigenes, schönes Podcast-Portfolio auf. Tolle Sache. Das ist mal eine Wette, von der ich sage, davon brauchen wir mehr. Auch Daten, die dahinter liegen. Also wie kann ich denn exakt sehen, welche Inhalte bei welchen Zielgruppen in welchen Kontexten gut funktionieren.
Wer ist da zum Beispiel unterwegs auf dem Thema? Weil das ja echt ein Problem ist, was vor dem viele Newsrooms stehen.
Also ich habe jetzt kein aktuelles Startup dazu. Wir haben mehrere KI-Startups und ich denke mal generell künstliche Intelligenz, Machine Learning mit Daten, mit Inhalten, mit Zielgruppen. Alles, was wir da sehen, würde ich im Moment sagen, nehmen wir mit Kusshand.
Und nochmal auf dem Abo-Thema. Was ist denn deine Annahme, wie das Ganze in 5 Jahren aussieht? Also jetzt probieren sich da sehr, sehr viele aus. Der Markt ist aber endlich, weil die Bezahlbereitschaft von Userseite endlich ist. Also ich glaube, die wenigsten würden mehr als ein Abo abschließen, wenn sie überhaupt ein Abo abschließen. Was ist deine Annahme, wo sich das hinentwickelt?
Also ich arbeite mit einigen Verlagen auch in so Strategieprojekten zusammen, wo wir gemeinsam überlegen, wie das gehen könnte. Das war seit vielen Jahren. Und gucken uns zum Beispiel regelmäßig in Skandinavien um, wie die das eigentlich machen. Und meine These wäre, unser klassisches Modell wird nicht ausreichen, um genügend Umsätze mit Abo-Erlösen zu machen. Die Antwort wäre mit dem Begriff Membership verbunden. Das ist das, was das Wall Street Journal macht. Das Wall Street Journal sagt, wir sind nicht mehr im Abo-Geschäft, wir sind im Membership-Modell.
Aber die haben ja auch eine Paywall.
Die Paywall wirst du natürlich dafür brauchen. Aber Membership heißt, warum binden sich Menschen an eine Marke? Und ich sag mal, so in Deutschland für mich ein Positivbeispiel ist die Zeit. Menschen sind nicht einfach nur Zeitleser oder Zeitabonnenten, sondern deswegen heißt das das Kundenprogramm auch Freunde der Zeit, weil man eben sagt, mit dieser Marke verbindet sich ja viel mehr. Das ist meine mediale Heimat. Da bin ich zu Hause.
Man damit will ich assoziiert werden. Damit.
Ja, so. Ist so. Und jetzt sage ich, meine Wette ist, Medienmarken, die es schaffen, so wie die Zeit, so wie die New York Times, so wie das Wall Street Journal, eine Heimat für Menschen zu sein, das ist Membership. Eine hochemotionale, auf Vertrauen basierende Beziehung zu den Nutzern hinzubekommen. Die werden genügend Wertschöpfung erzielen können, weil sie zusätzlich zum eigentlichen Abo-Teil Events machen können. Und wenn man sieht, die Menschen zahlen bei der New York Times für das Kreuzworträtsel, die zahlen für die Rezepte, da würde man auch sagen, Mensch, ist das denn jetzt der tolle aufklärerische Journalismus der New York Times? Nein, es ist aber wichtig, um diesen kernjournalistischen Auftrag zu flankieren mit anderen Dingen, die aus Sicht der Member aber wertvoll sind und auch wert sind, dass ich dafür zahle.
Kleiner Werbeblock hierzu, zu der letzten Folge mit Sebastian Esser von Steady, die da eine Software geschaffen haben, ein Modell, mit dem ich mir als Content Creator, als Blog oder als Medium ein einfaches Membership-Modell auf die Seite heben kann. Ich glaube ja an ein anderes, noch an anderen, eine Varianz von dem Weg. Also ich kann aus meiner eigenen User-Perspektive verfolgen, dass meine Bereitschaft halt mehrere 12, 14, 19 Euro Abos abzuschließen, begrenzt ist. Aber meine Leidenschaft teilweise sich nicht auf eine komplette Markenwelt konzentriert, sondern auf einzelne Autoren, auf einzelne Themenkanäle, wo irgendwie jemand exzellent ist, wo ich total supportbereit bin und dafür halt 3, 4, 5 Euro ausgeben würden. Und zu sagen, innerhalb deines Vollsortiments, was du als Redaktion darstellst, einzelne Bezahlkanäle zu schaffen, die billiger sind. Ich glaube, das ist so ein Schritt, den sich viele gerade noch nicht trauen, weil sie halt erstmal ihr 19,99 € auf den Weg bringen wollen. Aber da sehe ich viel mehr Potenzial aus einer User-Perspektive.
Pia, du bist aber auch ein sogenannter Anywhere. Denn wir wissen, das ist ein Modell von englischen Soziologen, das die rund um den Brexit entwickelt haben. Der Konflikt zwischen den Anywheres und den Somewheres. Die Anywheres sind die Gewinner der Globalisierung, die lieben die Digitalisierung, die haben keine Angst vor Phänomenen wie Einwanderung. So, die sind immer die Sieger, sind aber leider nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Die Mehrheit der Bevölkerung, wenn du auf deine eigenen Freunde guckst aus der Schulzeit, darunter sind viele Somewheres, die sind da geblieben, wo sie aufgewachsen sind und wollen da auch gar nicht weg. So, wenn ich deutsche Regionalzeitung bin, dann gucke ich nur auf die Somewheres. Mich interessieren die Anywheres nicht oder nur am Rande. Und die Somewheres, wenn du ein Mensch bist, der, sagen wir mal, ich arbeite sehr eng häufig zusammen mit der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg. So, Regensburg und die Oberpfalz, da wird gut verdient, aber da gibt es viele junge Familien, die bleiben in der Region. Und eine Mittelbayerische Zeitung muss sich die Frage stellen, wie werden wir zu einem täglichen Bestandteil vom Leben dieser jungen Menschen. Und wie haben die das Gefühl, eine Mittelbayerische schafft für mich jeden Tag so viel Wert und Lebenshilfe, dass ich an der gar nicht vorbeikomme. Denn so war es vor dem Internet. Das war die Bedeutung einer Regionalzeitung in Print. Man gehörte gar nicht zur Community dazu, wenn man die nicht gelesen hatte und im Kasten hatte. Und die Frage ist, kommen wir da digital wieder hin zurück zu dieser Bedeutung? Und das ist meine Wette für die Regionalzeitung. Das hilft nicht einer FAZ und hilft nicht einer Welt. Die müssen eher dich ansprechen. Die laufen eher in den Konflikt zu sagen, okay, junge Zielgruppen sagen, ich will ein bisschen FAZ, ein bisschen Spiegel, ein bisschen Welt, ein bisschen davon. Aber für die Regionalzeitung wäre meine Empfehlung, bloß nicht in diese Aggregationsmodelle gehen. Das Wichtigste, was ihr habt, muss die enge Beziehung zu den Menschen vor Ort sein. Und das muss eine direkte 1:1 Kundenbeziehung sein. Ohne die seid ihr verloren.
Meinolf, das ist sau interessant und ich würde gerne noch lange weiterreden, aber unsere Zeit rennt ein bisschen davon. Den Spaziergang einmal hier abbrechend, nochmal den Blick auf nicht die nächsten 5 Jahre, sondern einfach die nächsten 6 Monate werfend. Was soll für dich dieses Jahr noch passieren?
Also wir haben ein Projekt gestartet, das heißt DPA Performing Content. Da geht es darum, dass wir gezielt Inhalte an unsere Kunden ausliefern, die ihnen helfen, Menschen zu binden und zu loyalisieren. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr da den entscheidenden Durchbruch hinkriegen. Wir arbeiten mit 2 Dutzend Kunden im Moment, auch mit großen Verlagen. Das ist eine völlig neue Herangehensweise, weil die Agentur hat 170 Jahre lang immer nur gesendet. Unsere Kunden haben es aufgenommen und weiterverarbeitet. Aber ob das da draußen bei den Nutzern angekommen ist oder nicht, haben wir nie gesehen und gewollt und gewusst. Und wir nennen das den Blick hinter den 2. Hügel. Wir haben immer nur auf den 1. Hügel geguckt, die professionellen Redaktionen. Wenn die gesagt haben, hey, DPA, guter Job, waren wir zufrieden. Jetzt sagen wir, liebe Kunden, ihr müsst uns hinter den 2. Hügel gucken lassen, da, wo tatsächlich die Menschen Inhalte nutzen und konsumieren. Und ihr müsst uns helfen, diese Daten zur Verfügung stellen, damit wir umgekehrt die Inhalte liefern in der Form, in der wir nachweislich euch helfen, diese Menschen zu binden. Mhm. So wie ihr es mit euren eigenen Inhalten ja auch tun.
Aha, müsst. Interessant, okay. Mhm.
Und das ist meiner Ansicht, also für mich derzeit mein wichtigstes Projekt.
Sag nochmal den Namen,
DPA Performing Content.
Okay.
Wir haben dazu ein Forschungsprojekt gestartet mit Mitteln aus der Google D&I-Förderung, das heißt CPOP. Und da versuchen wir tatsächlich auch dieses Modell auch von der Systemarchitektur her sauber hinzubekommen, weil es geht sozusagen um einen CPOP-Loop, um einen Kreislauf. Wir liefern Inhalte aus, die immer intelligenter werden, immer besser für Machine Learning. Im Gegenzug kommen die Nutzerdaten zu uns zurück und wir können wieder optimieren und den Kreislauf wieder befeuern mit noch besser optimierten Inhalten. Und das ist ein ständiger Kreislauf, der immer nur im Ping-Pong zwischen unseren Kunden und uns sagt, das läuft gut, das läuft schlecht, hier müssen wir besser werden. Und wenn wir das hinbekämen, wäre es ein wichtiger Beitrag, damit es unseren Medienhäusern gut geht.
Okay, dann hoffe ich, dass wir, wenn das auf den Weg gebracht ist, eine Folge Nummer 2 machen können.
Immer gerne.
Am liebsten hier, aber auch gerne in Hamburg bei euch. Vielen Dank, Meinolf. Das war Meinolf. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr euch hingerissen fühlt, mir Kommentare, Feedback und Kritik zukommen zu lassen, bitte gerne. Ich komme nicht immer direkt hinterher mit dem Antworten, aber alles kommt an und ist höchst willkommen auf Social-Kanälen oder per E-Mail an omrmedia@openery.com. Bis bald.